Erstes Gespräch.
Servus, Dieter.
Servus, Stefan. Was für eine originelle Begrüßung.
Schon, gell? Mir fällt heute nichts Besseres ein, aber wir haben, glaube ich, noch Hörerinnen und Hörer, die wir an dieser Stelle auch herzlich begrüßen.
Oh, was spielt sich da draußen ab? War mir ja gar nicht bewusst, dass es da Menschen geben könnte, die uns zuhören. Ich dachte, wir sind in der trauten, intimen Zweisamkeit.
Aber es gibt da schon auch den einen oder anderen. Ich versuche, einen Einstieg in das heutige Thema zu finden. Wir haben ja heute uns vorgenommen, nicht über einen speziellen Musiker oder Musikerin zu reden oder eine spezielle Musik, sondern über Hören von Musik an sich. Ja. Da haben wir verschiedene Themen uns vorgenommen. Ich weiß nicht, ob wir die alle unterbringen und ob das sehr strukturiert ablaufen wird, kann ich auch nicht sagen. Aber eine Frage an dich vorweg. Kannst du nur an Robert Lemke erinnern? Was bin ich?
Welches Schweindel hätten es denn gerne?
Genau. Ja. Und wenn da jemand reingekommen ist, der musste also eine typische Handbewegung machen. Ne?
Mhm.
Weil der Beruf erraten wird.
Ja, ja,
ja. Also die typische Handbewegung, die wäre bei meiner Frau jetzt die Andeutung einer Hand, die an etwas dreht. Hat aber mit ihrem Beruf nichts zu tun. Aber es würde sie charakterisieren.
Worauf willst du hinaus?
Das, was sie dreht, ist meistens der Lautstärkeregler meiner Anlage.
Ja, und zwar eindeutig in Richtung leiser.
Richtig.
Ja, ja. Sagen wir mal so, das ist wahrscheinlich keine geschlechtsspezifische Geschichte, aber definitiv polarisiert das genau zwischen den Musikhörern und den Nicht-Musikhörern. Wobei, ja, ich bin versucht zu sagen, Frauen hören wahrscheinlich tendenziell im Normalfall ein wenig leiser Musik als Männer.
Ja. Andererseits habe ich auch einen Freund, der die Musik immer so laut auftritt, dass man, wenn man sich nebeneinander hinsetzt, kein Wort mehr miteinander wechseln kann, weil man nichts hört. Auch das finde ich etwas störend.
Ja, na, das Thema Lautstärke ist mit Sicherheit auch eines, das nicht uninteressant ist, aber ich glaube, so das große Grundsatzthema, das uns heute vielleicht ein bisschen treiben und reiten wird, ist wahrscheinlich schon die Digitalisierung, die voranschreitet und die nicht nur die gesamte Welt, sondern natürlich auch unseren musikalischen Kosmos erheblich verändert hat.
So ist es. Wir sind ja in einer Generation aufgewachsen, die, glaube ich, als erstes einmal diese Kofferradio hatte. Und wenn wir Glück hatten, dann hatte der Kofferradio schon ein Kassettendeck eingebaut. Und mit diesem Kassettendeck konnte man dann auf diesen Tape 60, Tape 90 aus dem Radio was aufnehmen. Das war so der Grundstein des Musikhörens. War das bei dir auch so?
Absolut, absolut. Ich erinnere mich noch an meinen ersten Kassettenrekorder, wo ich wirklich mit Kraftanstrengung auf die Start-Taste und auf die Start- und Record-Taste drücken musste gleichzeitig, um dann was aufzunehmen. Und die ersten Sachen, die ich aufgenommen habe, die waren dann sogar noch ohne irgendeine elektronische Verbindung, sondern habe ich wirklich dann einfach vom Radio, das gelaufen ist, über das Zimmer, über die Zimmerlautstärke, habe ich die Sachen dann über das Mikro des Kassettenrekorders aufgenommen. Das Ergebnis war natürlich grottenschlecht, aber es war Musik, die da gekommen ist und das meiste hat sich in meinem Kopf abgespielt. Das waren so die analoge Beginn des Musikhörens damals.
Grottenschlecht würde ich gar nicht sagen, du hattest ja keinen anderen Vergleich. Es gab ja nichts sonst.
Das stimmt. Und das ist einer der Dinge, die sich in den nächsten, ich sage mal, da war ich vielleicht so ein zarter Jüngling um die 10, 8, 9, keine Ahnung. Und was sich dann in den nächsten, sagen wir mal, 20 Jahren abgespielt hat, in meinem eigenen persönlichen musikalischen Kosmos, das war eine echte Revolution und hat dann irgendwann einmal geendet, allerdings nicht 10 Jahre später, sondern wahrscheinlich erst 20 Jahre später, so um die 30, bei einer wirklich hochwertigen Anlage mit Röhren, die an allen möglichen Geräten vorhanden sind und wo dann mein persönlicher Raumklang zu mir gesprochen hat.
Kann ich mir gar nicht vorstellen, dass es mit 30 war. Würde ich auch hinterfragen. Ich möchte es mal ein bisschen langsamer angehen. Haben deine Eltern eine Stereoanlage gehabt?
Ja, mein Vater hatte eine ziemlich gute Stereoanlage und ich glaube, dass der Verstärker davon, das war Sony-Verstärker, mit wunderschönen Holzteilen, der kugelt heute noch irgendwo bei einem meiner Neffen herum, der ein IT-Freak ist und der sich in dieses Gerät verliebt hatte. Und das funktioniert bis heute. Und der Plattenspieler war ein Lenko, glaube ich, der erste meines Vaters. Und da habe ich mich dann immer, wann er in der Arbeit war, ins Wohnzimmer geschlichen und habe meine wenigen Platten, die ich damals besessen habe, aufgelegt und habe sie über die Kopfhörer damals meistens gehört und war vollkommen hin und weg vom klanglich großartigen Ergebnis, das damals möglich war.
Naja, also meine Eltern hatten auch aus der Anlage, die hatten Platten. Der Verstärker war braun, wunderschönes Gerät, gibt es leider nicht mehr. Die Lautsprecher waren der kleinen Wohnung angepasst, immer sehr, sehr klein und sind irgendwo in 2,50 Meter Höhe gestanden, war also vollkommen sinnlos da oben. Aber das waren halt so die ersten Plattenerlebnisse, ne? Bis man dann älter geworden ist und eine eigene Anlage verdient hat. Und das war halt dann meistens eine Kompaktanlage. Da war verbaut ein Radio, ein Verstärker, ein Plattenspieler drauf und ein Kassettendeck auch noch eingebaut. Meistens so große schwarze Kisten. Also relativ schwer auch. Hat aber damals für diese Zwecke vollkommen gereicht. So eigene Einzelkomponenten, die gab es erst viel später bei mir.
Mhm. Der Beginn des Hi-Fi, lustige Zeit. Die Grundpfeiler des Wohnzimmerhörens über Hi-Fi oder wie immer sich dann später die Begrifflichkeiten dazu entwickelt haben, Audiophiles, Musik hören auf der Heimanlage und ähnliche Dinge. Die Grundpfeiler sind eigentlich immer gleich geblieben. Das ist im Wesentlichen ein Dreieck mit drei gleichen Seiten. Normalerweise wahrscheinlich auch dem Umstand geschuldet, dass keiner in Palästen wohnt, hat man gesagt, also 2 bis 3 Meter Abstand zwischen den Boxen und im gleichen Abstand sitzt man dann selber, also in dem gleichschenkeligen Abstand, 3 Meter, wo sich die dann treffen, sitzt du sozusagen in der Mitte und hörst über Boxen, die parallel oder leicht seitlich nach innen zu dir geneigt sind, und möglichst entkoppelt sind vom Grund, hörst du dann deine Musik. Und vor dir hast du diese Trümmer stehen, die du beschrieben hast. Das hat sich bis heute nicht wirklich geändert, interessanterweise. Selbst das Digitale, das uns Streaming-Dienste und diese lustigen Zylinder gebracht hat, diese USB-Zylinder, über die man dann auch Musik hören kann, wird zwar alles getan, aber interessanterweise kommen auch junge Leute eben wieder zurück zu diesen klassischen Prinzipien mit einer Anlage, wo ein Plattenspieler steht, ein Verstärker, links und rechts eine Box und genießen den analogen Musikkonsum.
Glaubst du?
Naja, glaubst du, hegt irgendein, insinuiert, dass du daran Zweifel hast? Ich sage mal so, der große Mainstream hat schon damals nicht wirklich Hi-Fi gehört, und da stelle ich jetzt einmal, und er tut es heute noch viel weniger. Die meisten Menschen werden streamen, und ich glaube, dass ein Großteil der Menschheit insgesamt gesehen beim Musikhören auf Qualität entweder nicht wirklich Wert gelegt hat oder nicht Wert legen konnte, mangels der Möglichkeiten, der finanziellen und der materiellen Möglichkeiten. So gesehen war es immer ein exklusiver Kreis. Was schön ist allerdings, ist, dass sich ein größer werdender Kreis, so kann man zumindest den Wirtschaftsdaten entnehmen, wieder für das analoge Musikhören interessiert, sich Plattenspieler kauft oder sagen wir so, sich zumindest Platten kauft, weil oft gibt es auch das Phänomen, dass junge Leute oder wahrscheinlich auch ältere sich Platten kaufen, aber nicht einmal das Abspielmedium dazu besitzen, aber in der Regel hat man es und gibt sich dann dem analogen Musikgenuss wieder in einer natürlich sehr kleinen Nische, aber ein größer werdender Markt.
Hast du zu jemandem ein Tonbandgerät?
Also mein Freund hatte ein Tonbandgerät und ich war immer von den Ergebnissen begeistert, weil da hat sich wirklich auf diesen Mehrspurbändern hat sich teilweise die waren den Musikkassetten haushoch überlegen und da hast du teilweise eigentlich Musik aufnehmen und auch abspielen können in einer Qualität, die der Schallplatte absolut gleichwertig war, was ich mich erinnern kann. Hattest du eines?
Nein, meine Eltern hatten eines. Ich habe immer nur das Tape-Deck gehabt.
Ja, ja. Woran ich mich gut erinnere, Stefan, ist der Einzug des Digitalen, weil da hat sich dann die Frage gar nicht mehr gestellt, soll man von der Musikkassette sich eventuell hinübersteigen auf ein professionelles Tonbandgerät, und da war dann ganz schnell klar, die CD muss her, und da war man noch weit davon entfernt, digital selbst aufnehmen zu können, was ich mir nur erinnern kann. Da hat man dann eigentlich die längste Zeit parallel besessen, Platten, einen größer werdenden Stapel von CDs und noch immer die Musikkassette, die man als Aufnahmemedium genutzt hat. Und du bist ja, glaube ich, einer von denen gewesen, die dann bei der ersten Möglichkeit umgestiegen sind auf das digitale Format und hast da Minidisc oder was hast du dir damals dann zugelegt?
Ja, auch, aber bleiben wir mal bei der CD versus Platte. Ja. Ich kann mich erinnern, wie die CD eingeführt worden ist, und die CD-Player damals waren natürlich noch relativ teure Geräte, und die CD hat etwas Faszinierendes an sich gehabt. Ja. Was war an der CD faszinierend? Das Ganze war endlich mal ein sauberer Klang. Was man bei damals noch relativ billigen Plattenspielern, Nadeln, von denen man nicht gewusst hat, was es für System ist. Da war irgendein Shure-System drauf. Und Platten waren oft zerkratzt, sie waren immer dreckig. Und jetzt hast du die CD gehabt. Du musstest nicht mehr aufstehen, nach 20 Minuten das umzudrehen, sondern hast es reingeschoben, und das hat toll geklungen, vor allem im Klassikbereich am Anfang. Ne? Und dann ist es ja immer mehr gekommen, Rockmusik, Popmusik, und die CD hat scheinbar den Weg in die Zukunft gewiesen. Ja, warum das dann alles anders gekommen ist, über das, glaube ich, werden wir heute reden. Wie ist es dir gegangen mit der Einführung der CD?
Du genauso wie dir, und während du so geplaudert hast, habe ich mir gedacht, eigentlich spannend, weil die CD hat natürlich neue Maßstäbe gesetzt. Wenn ich jetzt im Geiste vergleiche, die Anlage von meinem Vater, von der ich jetzt gerade vor ein paar Minuten geschwärmt habe, das war einfach ein guter Plattenspieler und ein guter Verstärker und auch gute Boxen und einen ganz tollen Kopfhörer. Die hat natürlich viel, viel besser geklungen als das Werkzeug, das ich in meinem Kinderzimmer hatte. Aber natürlich war auch das noch weit entfernt von echten High-End-Anlagen. Das ist nämlich ein Thema gewesen, glaube ich, das dann erst mit der CD langsam in Schwung gekommen ist. Ich könnte mir vorstellen, weiß nicht, Stefan, wie du das erlebt hast, hat dann eigentlich die Erfindung der CD nicht eigentlich sogar die Weiterentwicklung der Plattenspieler befeuert? Man hat auch irgendwo gemerkt, nach den ersten, brillanten Ergebnissen der CD, wie du richtig sagst, auf einmal sind die ganzen Nebengeräusche, das Knistern und das Knacken weg gewesen. Aber irgendwie war das trotzdem unbefriedigend. Es hat irgendwo seltsam steril geklungen, sobald man sich ein bisschen näher mit der Sache beschäftigt hat.
Naja, am Anfang hat es gar nicht steril geklungen, weil am Anfang haben wir den Vergleich ja nicht machen können. Ja. Du hattest die CD, du hast nichts mehr putzen müssen, das ist in den CD-Player geschoben. Hat ja nichts Schöneres gegeben, als eine CD aufzunehmen. Ja, zuerst einmal noch auf Kassette, weil du hast auf der CD gesehen, aha, wie lange dauert denn der Song, wie lange dauert die gesamte CD, geht sie das aus auf die Seite, geht sie der eine Song noch aus, oder weil Stückeln, das gab es nicht bei mir. Also super praktisch, und auch der Platzbedarf, ne? Du hast eine CD gekauft, so ein kleines Kasterl, hat man schnell mal in ein Regal gestellt, während die Platte ja immer noch groß war.
Also ich muss dir insofern widersprechen, Stefan, als ich damals bereits, und da sind wir jetzt durchaus zumindest bei mir, in den Mitte der 20er Jahre oder Anfang der 20er Jahre, dass ich sehr wohl auch meinen Cousin hatte, nämlich eine gute Anlage zu Hause stehen, dass ich schon irgendwann einmal mir gedacht habe, komisch, bei den CDs, da klingt nicht alles toll. Und wenn ich dann irgendwo die Möglichkeit hatte, von irgendeiner Band die CD und die Platte zu besitzen, ist mir schon das erste Mal aufgefallen, selbst auf einem Mittelklasse-Plattenspieler, klingt das Ganze irgendwo ein bisschen anders als auf der CD. Und ich habe dann, wenn ich die Möglichkeit hatte, auf die CD zuzugreifen oder auf die Platte und das dann zum Beispiel zu kopieren auf eine Kassette, habe ich interessanterweise eher zu Platte schon gegriffen, obwohl ich selber eine Mittelklasseanlage zu Hause hatte.
Na, also das kann ich nicht bestätigen bei mir. Bei mir war das ganz anders. Also ich habe wirklich auch lange gebraucht, bis ich der Platte wieder was abgewinnen konnte. Aber warum ist die CD jetzt eigentlich wieder so im Verschwinden? Ich glaube, das ist relativ einfach erklärt. CD ist heutzutage nichts mehr wert. Ja, weil die digitale Musik, die da drauf ist, die habe ich auch im Netz heute. Und dort ist es gegen geringen Kostenbeitrag jederzeit abrufbar.
Ja, wobei, man muss trotzdem dazu sagen, die gleiche Musik gestreamt, datenreduziert in den meisten Fällen, weil sonst hast du ungeheure Datenmengen, wenn du da so eine FLAC-Datei oder eine WAV-Datei oder was immer auch käuflich erwerbst und dann runterladest mit riesigen Datenmengen, damit das Ganze so gut klingt wie ein High-End-Plattenspieler. Das kostet Geld, das sind sehr viele Daten. Also selbst der Vergleich zwischen der gestreamten digitalen Musik und der digitalen CD spricht, was den Musikgenuss und die musikalische Klangvielfalt betrifft, spricht definitiv nach wie vor für die CD. Die CD ist nur der Schallplatte in Summe gesehen auf einer guten Anlage unterlegen.
Finde ich nicht, weil du hast ja, also der Speicher kostet heutzutage ja nichts mehr. Also eine Festplatte mit, ich weiß es nicht, einem Terabyte, das kostet ja alles nichts mehr. Da kannst du die ganze Musiksammlung, in welcher Qualität auch immer, da drauf speichern.
Das ist
Das
eine
ist überhaupt kein
interessante
Problem.
Frage, ja.
Wenn ich da auf meine Wand blicke, da stehen circa, ich weiß es nicht, 800, 900 CDs, ja, die sind alle auf einer Festplatte drauf. Das ist überhaupt kein Thema.
Ja, die hast du aber wahrscheinlich als MP4 höchstens abgespeichert, aber sicher nicht als FLAC oder WAV.
Man kann keine CD auf FLAC aufspeichern.
Eben, da fehlen die Daten dazu überhaupt, die Datenvielfalt.
So ist es,
Eben,
ja.
du kannst es nur als MP3 abspeichern oder was speicherst du ab?
Ich speichere das auf Apple Lossless, ja. Das ist genauso ein gutes Format. Und ehrlich gesagt, wenn du etwas selbst gespeichert hast, und ich rede jetzt gerade von Streamern, ja, du hörst keinen einzigen Unterschied zwischen einer CD und ob das jetzt von der CD kommt oder von der Festplatte. Du hörst
Naja,
keinen.
bevor wir uns da verlieren in einer Diskussion, die die anderen wahrscheinlich gar nicht wirklich hören wollen, ich gebe dir eh durchaus recht. Es ist so, dass die CD ist insofern redundant, als du auf jeden Fall, wenn du es willst und brauchst, kriegst du die gleiche digitale Datenqualität irgendwo im Netz und kannst sie dir runterladen.
Und
Vollkommen richtig.
beim Streamen ist es heutzutage halt auch so, je nachdem, wie viel du investierst in die Hardware, ja, desto besser ist es. Ja. Also ich denke, es ist keine Frage der Speicherkapazität, es ist auch keine Frage des Mediums mehr. Ich glaube, es ist letztlich eine Frage der Hörgewohnheiten, weil das ist eben das, was mir auffällt, seit ich wieder Platten höre und jetzt auch die Gelegenheit habe, auf einer guten Anlage eine CD und eine Platte quer zu hören. Es ist nicht immer so, dass die Platte gewinnt. Ja. Und wenn sie gewinnt, dann gewinnt sie dann, weil die CD schrill klingt, ja, weil die Höhen besonders hervorgearbeitet sind. Das ist vor allem im Jazz, wenn du irgendeine Trompete oder Saxophon hast und du legst die CD auf, auch über Kopfhörer insbesondere, dann geht er das sehr schnell auf die Nerven. Während dieser, ich würde jetzt gar nicht sagen, warme Klang, das ist vielleicht ein bisschen ein Hilfskonstrukt, wie wir die Musik auf Platte definieren. Es ist einfach insgesamt eine andere Harmonie in der Platte als in der CD. Ich würde es mal so nennen. Die Härte ist weg.
Ja, mein Zugang zu dem Thema ist der folgende. Ich würde sozusagen anfangen mit einem Irrtum, den man gleich ausräumen sollte, weil der ein oder andere junge Mensch, der sich da hineintigert, hat dann gesagt, ja, der Vorteil ist, dass das Ganze eben so authentisch klingt, weil du hörst das Lagerfeuer knistern der Schallplatte und das gibt dem Ganzen, wie du sagst, so einen warmen Ton. Also das ist definitiv nicht der große Vorteil des analogen Musikhörens über ein Laufwerk. Wiewohl, wie immer im Leben, ist an allen Dingen was Wahres dran. Nämlich, Die Knisterei braucht kein Mensch, der wirklich audiophile Ansprüche hat ans Musik hören. Die stört ja nur. Aber was sozusagen mit der Idee des Knisterns verbunden ist, ist natürlich, dass wenn du einen Klang oder Musik abstrahierst auf ihre reine digitale Essenz, dann kommt genau das raus, was wir jetzt schon moniert haben und verurteilt haben, nämlich das wird eine relativ trockene Angelegenheit. Beim analogen Musikhören, also beim analogen Klang oder beim analogen Klangerlebnis, sind eben all diese Hintergrundgeräusche, aber nicht die Hintergrundgeräusche des Materials, der Schallplatte, sondern die Hintergrundgeräusche und die ganzen Obertöne und Untertöne eins zu eins abgebildet, wie sie sich eben räumlich dargestellt haben in der Aufnahmesituation. Das ist dann alles mit drauf und da wird nichts rausgefiltert. Und das gibt der ganzen Sache ganz offensichtlich etwas, was wir als deutlich räumlicher, von mir als auch wärmer, wenn es die einen oder anderen wollen, erleben.
Ja, wenn du ein gutes Mastering hast einer Platte, dann ist ja im Optimalfall, hörst du das, was aufgenommen wird. Ja, wenn der Schall anders übertragen wird, als wenn ich analog aufnehme, digital wandle, um das dann auf CD zu pressen, die CD dann in den Player lege und dann wieder auf analog wandle. Ne? Also habe ich zwei Transformationen dazwischen, zwischen dem, was aufgenommen ist und was ich höre. Und bei der Schallplatte hast du das im günstigsten Fall eben nicht.
Ja, vielleicht auch noch etwas, wo ein Missverständnis besteht. Ich erinnere mich an meinen lieben Schwiegervater, inzwischen leider bereits verstorben. Der war Elektrotechniker und hat sich, war selber auch ein interessierter Musikhörer. Sein Musikgeschmack war nicht meiner, aber er hat sich sozusagen ernsthaft auseinandergesetzt mit Musikhören natürlich und hat auch eine gute Anlage gehabt. Aber der hat immer gesagt, so ein richtiger Techniker eben, der hat gesagt, sozusagen der Geist in der Musik, den gibt's nicht. Ob das jetzt eine Röhre ist oder ein Transformator, das sind andere Medien. Am Ende des Tages ist das ein technisch, elektrotechnischer Prozess, dass sozusagen Musik durch unterschiedlichste Umwandlungsprozesse irgendwann einmal landet auf einem Aufnahmemedium, das dann abgespielt wird. Soweit so gut, das wird schon stimmen. Die Annahme, dass sozusagen quasi durch unterschiedlichsten Hokuspokus die Dinge optimiert werden können und du viele Zehntausende Euro ausgeben kannst, um das Klangerlebnis zu optimieren, ist wahrscheinlich viel Hokuspokus. Was aber stimmt, ist das natürlich bei diesem Prozess, dass irgendwo jemand live Musik macht und am Ende des Tages kommt es bei dir aus einer Box raus. Da passieren ja ganz viele Dinge und ich glaube, worum es wirklich beim audiophilen, analogen Musikhören geht, ist die Wahl der Elemente, mit denen gearbeitet wird. Also welche Materialien werden da verwendet? Weil natürlich das Resonanzverhalten von unterschiedlichen Materialien ganz unterschiedlich ist. Und ich glaube, das ist der Zauber, auf den es ankommt, abgesehen davon, dass man einfach bei Elektrotechnik auf gewisse Sachen achten muss, auf saubere Lötstellen und ähnliche Dinge. Also die physikalischen Gesetze müssen eingehalten werden, optimalerweise. Und der Rest ist dann natürlich sehr wohl einfach Akustik. Das weiß ja jeder, der einmal auf einen Küchentopf draufgehaut hat und dann hat er einen auf Trommel draufgehaut. Nicht? Wenn du mit der gleichen Stärke und mit dem gleichen, was immer auch Schlögel, auf einen Küchenkochtopf draufhaust und auf eine Trommel und dann auf eine Glasschüssel beispielsweise, dann wirst du unterschiedliche Ergebnisse kriegen. Obwohl es jedes Mal nichts anderes war als der Schlag auf Materie.
Ja, wie auch immer. Ich glaube, die CD war eine Revolution zu ihrer Zeit. Ja, hat viele Vorteile gebracht. Erstens einmal für die Unterhaltungsbranche per se. Erstens haben die Hardwarehersteller neue Geräte verkaufen können. Zweitens hat man den gesamten Musikkatalog neu auflegen können, weil man Nachfrage war da. Und drittens für den Endkonsumenten war so ein tolles Ding, wenig Platz, schiebe ich irgendwo rein, habe endlich einen klaren Klang. Ich glaube, die CD war letztlich, also nachdem sie überwunden war, was bleibt von der CD, ist, glaube ich, die Klassikhörer, die CD nach wie vor schätzen, weil Klassikplatten halt schon von der Aufnahmekapazität her ein Problem sind bei Symphonien. Dass man halt Symphonien ungern unterbricht, sondern das gerne auf einer CD durchhört. Und gerade bei Klassik, wo die Dynamik also der Frequenzbereich ja extremer ist, von ganz leise bis ganz laut, aber man schon sehr, sehr gute Pressqualität haben muss, um da kein Knistern und Knacken zu haben. Und das Zweite, was bleibt, ist für Leute, die halt gerne Hintergrundmusik haben und das reinschieben und dann sich 70 Minuten lang keine Gedanken machen müssen, was zu wechseln. Genau das ist es ja letztlich, was mich heute an der CD extrem stört oder eben retrospektiv stört, dass man ein Medium gefunden hat, wo man eben nicht nur 40 Minuten Platz hatte, sondern 70. Ja, jetzt könnte man entgegnen, ja, ist doch toll, ja, kriegst du ums gleiche Geld mehr Musik. Ja. Nur diese Mehrmusik, die wollte ich ja nie, weil die Mehrmusik ist ja meistens die bei einem Auswahlprozess, bei einer Plattenproduktion nicht veröffentlicht wird. Weil es meistens hört eher die nicht veröffentlichungswürdige Musik ist. Und das, was dann auf Platte in der Essenz übrig geblieben ist, das ist das, was der Künstler als gut genug erachtet hat.
Da ist was Wahres dran, ja.
Und ein weiteres Argument, was ich oft höre, ja, wieso Platte und es ist ja so lästig und musst wieder aufstehen und umdrehen. Aber so kann ich viel strukturierter hören, weil ich weiß dann, okay, du, dieses zweite Stück auf der zweiten Seite, ja, oder dieses dritte Stück auf der ersten Seite, das ist toll, ja. Wenn du eine CD reinlegst, dann weiß ich meistens nach 10 Minuten nicht mehr, wo bin ich denn jetzt gerade, ja, weil das halt in einem durchgeht. Weißt du, was ich meine? Also du kannst bei einer Platte eine Ordnung in deinem Kopf schaffen, indem du weißt, okay, auf der ersten Seite sind zwei Stücke, auf der zweiten Seite sind vier Stücke und du weißt genau, wo du bist, ja. Du kannst es reproduzieren, weil du sagst, okay, das möchte ich mir nochmal anhören, bei der CD, keine Ahnung.
Ich glaube, damit sind wir an einem Punkt, der insofern sehr spannend ist, weil er auch wahrscheinlich erklärt, woher diese Sehnsucht nach dem Analogen kommt. Das Analoge, wir sind selber analog. Wir sind nicht digital, noch sind wir es nicht. Wir existieren real in der echten Welt. Und das Digitale, das befremdet uns immer wieder. Wir nutzen es zwar intensiv auf unseren Handys und auf ganz, ganz vielen Devices, aber am Ende des Tages ist dieses Bezug nehmen können auf die Dinge, wie du es gerade beschrieben hast. Bei einer Schallplatte, da gibt es da vorne und da hinten, wenn du drauf schaust, siehst du sogar die Musik geradezu vor dir in den Rillen glänzen, was auf der CD nicht so leicht möglich ist. Und wenn du nicht hinschaust, weißt du nicht, wo du bist und solche Dinge. Also die Sehnsucht nach dem Wirklichen, nach dem Wahrhaften, würde ich fast sagen wollen, dem Analogen, ist sicher einer der Gründe, warum sich jetzt in den letzten Jahren warum die Schallplatte einen Siegeszug wieder hinlegt. Und dieses Ganze, es ist ja schon oft in diversesten Magazinen und sicher auch in unterschiedlichsten Podcasts besprochen worden, nicht nur bei uns hier heute, dieses physische Auseinandersetzen mit diesem Material, das ist ja riechbar, das glänzt, wenn du es anschaust in unterschiedlichen Richtungen. Du hast einen wunderschönen Plattenspieler, mit dem du dich beschäftigen musst. Du musst also wirklich dich mit allen Sinnen mit diesem Medium beschäftigen. Ich persönlich glaube, es ist weit mehr als nur eine Sehnsucht nach Vintage und dem Analogen und dem Wirklichen, sondern es entspricht uns einfach in Summe mehr. Es entspricht der Art, wie wir als Menschen existieren. Wir existieren real aus Fleisch und Blut. Und irgendwo ist es uns zu blöd, wenn die Dinge sich nur mehr im virtuellen Raum abspielen. Es ist ein Unterschied, ob ich mit einem Menschen persönlich verkehre, ob ich ihn im Miteinander spüre, angreifen kann oder ob ich das Ganze nur mehr im Kopf erlebe oder nur am eigenen Körper. Ohne Einschluss von anderen Menschen und ohne Einschluss der tatsächlichen Wirklichkeit der Angreifbaren.
Ja, und ich glaube, es ist auch eine Frage der Haptik, es ist eine Frage der Kunst. Ne? Du hast eine andere Haptik bei einer Platte als bei der CD. Du hast ein großes Cover, auf dem du was abbilden kannst. Und die Covers, über die haben wir schon eine eigene Folge gemacht. Das heißt, das gibt jetzt ja auch irgendwas. Und viel mehr als dieses kleine, weiß nicht, 12x12 war eine CD. Du hast. Das hat vor allem die Industrie fertiggebracht, einfach die Platte attraktiver gemacht. Ja. Es gibt verschiedene Ausgaben, verschiedensten Farben und so weiter. Ja. Und wenn die Leute mal anfangen, Platten zu kaufen, dann ist es natürlich was wert, ob die Platte jetzt blau, grau, rot oder grün ist. Manche stehen halt auf das. Ja? Und das ist halt, hat einen Sammlerwert.
Ich erinnere mich sehr gut an die Zeit, wo damals die CDs teilweise dann in sehr vinylartigen Ausgaben herausgekommen sind. Kannst du dich erinnern?
Ja.
Da war dann sofort vollkommen klar, wie unterlegen die CD der Schallplatten ist. Ne? Das haben sie dann auch sogar Clubcovers rausgebracht und wirklich schwarze Scheiben, also auf der Oberfläche zumindest das von der CDs gehabt. Teilweise gab es sogar welche, die durchgehend schwarz waren, hat offensichtlich auch irgendwie funktioniert. Und dann hast die Original Inner Sleeves mit irgendwelchen Texten haben es dann auch abgebildet und der Blätter war nicht lesbar und dann ist sofort jedem klar geworden, dass die Verkleinerung des Mediums auf jeden Fall keine Verbesserung war.
Ja, man fragt sich ja danach, warum hat man das gemacht? Ja? Offensichtlich gab es ein Bedürfnis danach, doch jetzt wieder einer Schallplatte nachzueifern. Aber das Interessante, das ist jetzt gerade angesprochen, ne? Je kleiner das Medium, desto weniger wichtig ist die Information drauf, beziehungsweise desto weniger darstellbar ist sie. Und bei der Platte hast du halt einfach mehr Information, weil du mehr Platz hast. Selbst wenn du irgendwelche Beilagen bei CDs machst oder Heftchen, ja, das ist einfach von der Haptik her und auch von der Lesbarkeit schlecht. Beim Streamen hast du überhaupt keine Informationen mehr. Und trotzdem ist es so erfolgreich. Liegt es nur am Preis oder ist es eher die unbegrenzte Verfügbarkeit?
Ich glaube, es ist genau das, die unbegrenzte Verfügbarkeit. Ich würde das sogar wieder in einem schönen lateinischen Terminus sagen wollen, die Ubiquitarität, also das Allgegenwärtigsein. Du hast es praktisch immer zur Verfügung. Das einzige Medium, das du normalerweise brauchst, ist dein Handy oder irgendeine andere Form von elektronischem Device. Und egal, wo du dich befindest, selbst im Wasser, im Bett oder sonst irgendwo, kannst du mit Herumwischerei oder mit einem Klick auf irgendeine virtuelle Schaltfläche kannst du dir sofort Musik reproduzieren. Andere Sachen natürlich auch. Das spricht natürlich schon sehr. Diese Bequemlichkeit, diese Verfügbarkeit spricht natürlich sehr für Streamen. Die Frage ist halt einfach die, da bin ich wieder bei dem Vergleich mit der Körperlichkeit. Ne? Das ist, glaube ich, das wird uns auch in Zukunft nie reichen. Ich persönlich glaube, dass natürlich das Digitale sich in einer Affengeschwindigkeit entwickeln wird, auch auf dem musikalischen Sektor. Wir nutzen es ja auch. Aber würdest du dich zu Hause, wenn du in Ruhe am Abend ein Flascherl Wein aufmachst und ein Gläschen gönnst und entspannst und Musik hörst, würdest du dich damit begnügen, das am Handy zu hören?
Na, am Handy nicht, aber am Computer höre ich sehr wohl oft, wenn ich meinen guten Kopfhörer aufsetze. Aber nicht deswegen, weil ich es ersatzweise mache, sondern ich höre es, um mir dann entsprechend die Entscheidung zu treffen, kaufe ich das jetzt als Platte oder nicht. Ja? Und jetzt ist die weitere Frage, die ich ja auch oft gestellt bekomme, wenn du es eh streamen kannst. Und vor allem über den Kopfhörer klingt das ja eh sehr toll. Und es ist gratis noch dazu, bis auf diesen monatlichen Beitrag. Wieso kaufst du denn eine teure Platte, wenn eh schon alles voll ist und du keinen Platz mehr hast? Was tust du denn mit der Platte? Was bringt die Platte für einen Vorteil gegenüber dem mehr oder weniger kostenlosen Streamen?
Also dazu gibt es eine super klare Antwort von meiner Seite. Indirekt ist sie in den letzten Sendungen sogar von dir oder mir in unterschiedlichsten Zusammenhängen angesprochen worden. Was machen wir, wenn wir uns vorbereiten auf ein Jazzgespräch? In sehr, sehr vielen Fällen haben wir weder die Zeit noch die Muße, weil du ja irgendwo zwischendurch Verfügbarkeit digital viel besser auf die Sachen zugreifen kannst. Also wollen wir uns vorbereiten. Ich nehme an, dir wird es ähnlich gehen wie mir. Was mache ich dann? Dann haue ich mir die Sachen zwischendurch im Auto sitzend meistens irgendwo von irgendeiner elektronischen Plattform abhörend ab oder in der Arbeit sitzend im Hintergrund lasse ich heute halt sozusagen quasi irgendwo Sachen digital auf mich einrieseln und treffe dann quasi die Entscheidungen, was ich A, näher hören möchte und B, was ich dann erzählen werde im Jazzgespräch. Und die Dinge, die so toll sind, dass wir uns entweder, wenn wir es noch nicht haben, oder vielmehr, wenn wir es noch nicht haben, dass wir uns dann eben entscheiden, uns das als Vinyl zuzulegen. Und das wandert dann ja nicht irgendwo quasi in einen Kasten und wird nie wieder gehört, sondern selbstverständlich hörst du die Platten, nachdem du sie gekauft hast, dir an. Und dann entsteht das, was ich in den letzten Monaten so oft erlebt habe. Ich höre plötzlich die Dinge, die ich in der Vorbereitung des Jazzgesprächs gehört habe, in einer Art und Weise, wie ich sie vorher nie gehört habe. Da ist plötzlich viel mehr Musik da. Punkt. Das ist der einfache Grund, warum die Schallplatte sozusagen quasi Antwort an deine diversesten Anfragen, die du in deinem Leben hast, ganz klar, weil es anders klingt, weil es viel besser klingt, weil es eine ganz andere Art des Musikerlebnisses ist.
Ich glaube, mit diesen Argumenten kommt man nicht weit. Deswegen habe ich es überhaupt aufgegeben, darüber zu diskutieren. Weil jemand, der nicht so Musik hört, ja, auf eine bestimmte Art und Weise bewusst, ja, und sich dafür interessiert und viel Geld dafür ausgibt, wird es nie verstehen. Und ich verstehe den anderen nicht, der das nicht tut. Beziehungsweise ich verstehe ihn insofern, als es mir klar ist, dass jeder andere Präferenzen, Prioritäten hat und der eine gibt halt für alte Autos für Geld aus und der nächste für alten Wein und der dritte für Schallplatten und der vierte für, ich weiß es nicht was, Briefmarken. Und ich glaube, darüber zu diskutieren ist müßig. Ne? Und dann jemandem erklären zu müssen, wie eine Platte klingt, ist sinnlos, wenn er das noch nie getan hat und auch nicht bereit ist, sich darauf einzulassen.
Ja. Ich meine, wir haben schon zuerst gesagt, das ist nie ein Breitensport gewesen, Musik auf hohem Niveau zu hören, ob live, im Konzert oder zu Hause und einen wirklich interessanten Klang erleben zu wollen. Das ist eher etwas für eine kleinere Gruppe von Menschen.
Aber ich glaube, es geht auch gar nicht darum, jetzt irgendwie diesen High-End, um diesen Ausdruck dazu strapazieren zu hören. Ja, weil junge Menschen, die heute wieder Platten hören, die haben ja auch keine 10.000 Euro Anlagen zu Hause stehen. Der hat halt dann irgendwie ein Einsteigermodell von Project oder von Rega oder von wem auch immer zu Hause, hat einen kleinen Verstärker und zwei Boxen, die er irgendwo gut platziert hat. Das ist ja auch kein High-End, aber es ist trotzdem andere Art Musik zu hören.
Mhm. Was mich interessieren würde, ist, ob es da den Newcomern sozusagen eher um diese Nostalgie geht oder geht es ihnen wirklich um das bessere Klangerlebnis, das ja ohne Zweifel da ist. Das würde mich sehr interessieren. Es wird dann sicher auch die Zukunft weisen, weil es ist nicht ganz ausgeschlossen, dass mit der voranschreitenden Digitalisierung die Musik auf einem hohen klanglichen Niveau ein bisschen aus unserer Welt verschwindet.
Ich glaube, von Nostalgie kannst du nicht sprechen, wenn du junge Leute ansprichst, weil nostalgisch kann ich nur dann sein, wenn ich es irgendwann mal miterlebt habe in meinem Leben. Aber jemand, der heute 20 ist, der ist in der CD-Welt aufgewachsen. Also der kann überhaupt nichts Nostalgisches mit einer Platte verbinden. Der kauft die Platte deswegen, weil er es cool findet. Ja? Mhm. Oder aus welchen Gründen auch immer.
Aber ja, da ist was Wahres dran. Ja. Naja, wir stehen vor spannenden zukünftigen Entwicklungen. Klingt platt, ist aber, glaube ich, wahr.
Naja, ich glaube, die zukünftige Entwicklung zeigt sich mittlerweile darin, dass irgendwann die CD verschwindet. Ja. Wird es übrig bleiben, wird das eine Medium, eine Platte, in welcher Form auch immer, das muss nicht die Abtastung sein, die es heute gibt. Ja. Es gibt ja da schon Experimente, wie man das mit einem Laser abtastet zum Beispiel. Also nicht mechanisch. Und ansonsten, also ich glaube, dass man jetzt ein neues Medium erfindet, das Platte, CD und alles andere ablöst, kann man eher schwer vorstellen.
Ich glaube es auch nicht. Ich glaube auch, dass die Laserabtastung und auch das Super-Vinyl, das glaube ich sogar Österreicher erfunden hat, das High-Quality-Vinyl, dass das alles nicht wirklich die Zukunft ist, weil das analoge Plattenhören, genau mit den Schallplatten, die es jetzt schon seit rund 70 Jahren, würde ich jetzt mal schätzen, gibt, das hat einfach einen Perfektionsgrad, der für sich spricht. So wie das benzingetriebene Auto sehr wohl wahrscheinlich nicht mehr die Zukunft haben wird, die keine Zukunft haben wird, weil es einfach, weil die fossile Verbrennung einfach CO2-technisch, also vom ökologischen Fußabdruck her, nicht das Richtige ist. Aber ein Auto in seiner Gesamtkonstruktion braucht es da nicht weiterentwickeln, weil es einfach einen ganz perfekten, hochstehenden technischen Standard entwickelt hat, der so wie es ist, funktioniert. Und das Gleiche ist es eigentlich mit der Schallplatte, also mit dem Vinyl und mit den Schallplattenspielern. Ein guter Schallplattenspüler und eine gute Schallplatten funktionieren. Da brauchst du nichts weiterentwickeln. Und daher glaube ich, dass diese in der Form, wie sie heute bestehen, auch in der Nische in Zukunft vielleicht sogar noch 50 oder 100 Jahre weiter bestehen können.
Ich glaube, das wird noch länger bestehen. Aber mir würde es schon reichen, anstatt irgendwelche sophisticated Weiterentwicklungen, wenn ich heute eine Platte kaufe, dass das Mastering gut ist, dass die Pressqualität gut ist, dass ich mich nicht ärgern muss über irgendwelche Wellen, über nicht zentrierte Löcher, über irgendwelches Rauschen oder sonst irgendwas. Das würde mir schon reichen, ja. Aber selbst das kriegen wir offensichtlich nicht auf die Reihe.
Absolut richtig. Ich habe jetzt vor kurzem eine von unseren bekannten Firmen, die sich wirklich aufopfern, darum kümmern, dass das Vinyl weiter verbraten wird. Sie sitzen großteils, also zumindest was mich betrifft, gibt's ein paar namhafte in Deutschland, zwei größere zumindest, die auch Amazon tapfer Konkurrenz machen. Und ich spüre halt in der Korrespondenz mit denen in der letzten Zeit, dass sich die offensichtlich auch schwer tun mit dem Medium, weil wenn sie so lästige Kunden wie mich haben, der ich vor kurzem eben mir die Miles Davis Bootleg Box Volume 1 gekauft habe. Und dann komme ich auf der zweiten Platte, glaube ich, war es, oder was sogar auf der B-Seite der ersten Platten komme ich drauf, dass die eine mangelhafte Pressqualität hat. Und wenn du das dann gegen das Licht betrachtest, siehst du auch die vielen kleinen Haarrisse, die dazu führen, dass du eben immer wieder auf der Platte durchgehendes Knistern hörst bei einzelnen Liedern. Und das kann ich irgendwo bei einer Box, die über 100 Euro kostet, gar nicht aushalten. Und jetzt stehen die vor dem Dilemma, sie müssten mir sozusagen quasi die ganze Box ersetzen und dann damit haben sie überhaupt keinen Gewinn mehr. Ne? Weil ein Freak wie ich sagt, okay, ich habe nichts davon, wenn ich mir jetzt 10% oder 20% des Preises nachlasse. Ich möchte einfach eine einwandfreie Qualität haben. Das heißt, die Produktionsbedingungen bei Schallplatten sind eben so, dass man dann da unzentrierte Löcher kriegt, dass du immer wieder Nebengeräusche hast, weil halt, wenn das 100-fach, 1000-fach von der Matrize heruntergeholt wird, in einem analogen Vorgang, da kann einfach dann was passieren, da kann Dreck draufkommen, es kann jemand mirt sein und mit die Fettklebeln draufgegriffen haben oder sonst irgendwelche Blödheiten passiert sein. Und ja, und damit hast du in Wirklichkeit einen erstaunlich hohen Ausschuss wahrscheinlich bei jeder Produktion. Wäre interessant herauszufinden, wie hoch der tatsächlich ist, wie viel davon aus dem Verkehr gezogen wird bereits von den Presswerken, die sagen, okay, das wird bei der Qualitätskontrolle schon ausgesiebt, wäre sehr interessant. Und wenn man dann jetzt auch noch die Dunkelziffer dazu nimmt, wie viel dann die Leute zu Hause haben und entweder zurückschicken oder darauf pfeifen und sagen, okay, ist mir zu anstrengend oder ist mir sogar wurscht oder höre ich mit meinen Schweinsohren gar nicht genau nicht, wäre interessant.
Ja, und da ist wieder die berechtigte Frage, warum tust du das? Anstatt für ein Drittel des Geldes die CD-Box zu kaufen, die definitiv nicht knackst und krummelt und die besser durchhörbar ist, weil du nicht alle 20 Minuten, also wie viele Platten sind in der Box? 5, 3, 4? Das bringt man alles auf maximal 2 CDs drauf und fertig.
Richtig. Es ist teurer, es ist schwerer, es ist unhandlicher, damit. Das wäre für mich ein wunderschönes Schlusswort. Warum machen wir es? Weil wir einfach verrückte Freaks sind.
Ja, ich würde mich nicht als Freak bezeichnen. Also es gibt ja so viele, die Platten sammeln. Schau dir nur auf unseren Plattenbörsen um. Da wimmelt es oft vor Leuten, wo dass du überhaupt nicht mehr rühren kannst. Was treibt die Menschen dorthin?
Ja. Nein, war natürlich nicht ernst gemeint. Es lebe die Nostalgie, es lebe einfach das Feingefühl, das mit diesem analogen Erlebnis einhergeht. Nichtsdestotrotz ist uns beiden klar, wir nutzen sie auch intensiv. Es muss ein Miteinander sein. Das Digitale hat absolut seine Berechtigung neben dem Analogen. Und die interessante Frage, ob das Analoge langfristig überlegen kann, haben wir ja auch schon indirekt beantwortet. Ich glaube, wir sind uns beide einig, dass das Analoge eine absolute Seinsberechtigung bis in die ferne Zukunft haben wird. Schauen wir, ob wir recht behalten werden.
Genau, das ist ein schönes Schlusswort, finde ich. Die Sendung hat ein bisschen einen Eigennutz gehabt heute. Wir mussten uns darauf nicht vorbereiten. Einer von uns ist zurzeit zeitlich etwas angespannt und das war auch diesem Umstand geschuldet, dass wir uns heute ein Thema vorgenommen haben, wo wir jetzt wieder nicht wochenlang uns vorbereiten müssen. Was mich interessieren würde von unseren Hörerinnen und Hörern, ob die eher streamen oder CDs oder Platten hören, vielleicht schreibt es uns einmal, wenn ihr Lust habt und teilt uns das mit. Dann möchte ich noch einmal aufrufen, was ich schon bei der vorigen Folge gemacht habe. Bitte schreibt uns, wenn ihr Neuveröffentlichungen uns näher bringen wollt im Jazz im Jahr 2024. Ich habe bisher einiges entdeckt, aber da fehlt sicher noch vieles. Das Feedback bisher war etwas wenig seit der letzten Sendung. Wir würden gerne im Dezember tatsächlich über Neuerscheinungen sprechen und also in unserem normalen Jahresrückblick auch wieder ein paar Reissues und auf dem Dachboden gefunden behandeln. Und ja, jeder Input von euch ist dazu willkommen.
Na gut, danke für deine Schlusssentenzen, lieber Stefan. Ich grüße dich, ich grüße euch da draußen in den weiten Fernen des digitalen Weltalls. Stay tuned und bleibt schön analog.
Genau.
Schönen Abend. Baba.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.